Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Für das Gewehr im Schrank. Die CVP sagt Nein zur Waffenschutzinitiative. Gegen die Wegwerfgesellschaft. Die Grünen wollen die Wirtschaft umweltverträglicher machen. Dann Comeback aus dem Gefängnis. Nach der Jasmin-Revolution in Tunesien wollen auch die Islamisten wieder politisch mitreden. Und schließlich:
Der eine Teil der Menschen unseres Staates trauerte um ein versunkenes Reich. Und der andere träumte von einem neuen.
Volkskanzler und Sonnenkönig Bruno Kreisky wäre heute 100 Jahre alt geworden. Ein wehmütiger Rückblick. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Und zuletzt jetzt Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die CVP ist gegen die Waffenschutzinitiative, über die das Volk am 13. Februar abstimmt. Die Delegierten fassten an ihrem Parteitag in Pratteln die Nein-Parole zur Initiative mit 149 zu 110 Stimmen. Sie folgten damit dem Parteivorstand und nicht den CVP-Frauen. In ihrem Vertrag für das Wahljahr sprachen sich die Delegierten für weniger CO2-Ausstoß bei neuen Autos aus. Für einen Ausstieg aus der Atomenergie wollten sie keinen Zeitpunkt festlegen. Der Parteivorstand hatte vorgeschlagen, bis in 50 Jahren auf Atomstrom zu verzichten. Die CVP-Delegierten haben diesen Absatz gestrichen. Eine knappe Mehrheit verlangt die Verkleinerung der Schweizer Armee auf 80.000 Soldaten. Die Delegierten der Grünen Partei haben in Winterthur über ihre Wahlplattform diskutiert. Die Grünen wollen sich im Wahlkampf gegen neue Atomkraftwerke einsetzen. Zudem fordern sie einen Mindestlohn von 3.800 Franken pro Monat, die Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer und die Abschaffung der Wehrpflicht. Die Grünen wollen weiter eine Volksinitiative lancieren, die eine Wirtschaft verlangt, die möglichst umwelt- und ressourcenschonend produziert. Die Delegierten der Grünliberalen haben an ihrer Versammlung in Lausanne der Waffenschutzinitiative klar zugestimmt, mit 76 gegen 8 Stimmen. Das Bezirksgericht Zürich hat den ehemaligen Banker Rudolf Elmer in Untersuchungshaft gesetzt. Laut Elmers Verteidigerin begründete das Gericht die Untersuchungshaft damit, dass dringender Tatverdacht und Verdunklungsgefahr bestehe. Elmer werde gegen den Entscheid Beschwerde einreichen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Angestellten der Bank Julius Baer vor, er habe das Bankgeheimnis verletzt. Irlands Premierminister Brian Cowen tritt als Vorsitzender der Regierungspartei Fianna Fáil zurück. Er wolle sich auf seine Aufgabe als Regierungschef konzentrieren, sagte Cowen. Abgeordnete seiner Partei hatten seinen Rücktritt gefordert. Sie befürchten, dass Fianna Fáil bei den Wahlen im März eine schwere Niederlage erleidet. In Tunesien hat Ministerpräsident Ghannouchi seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. In einer Fernsehansprache sagte er, er werde seine politische Arbeit nach den geplanten Neuwahlen beenden. Erneut gingen Tausende auf die Straße und demonstrierten gegen die Übergangsregierung. Auch Polizisten und Sicherheitskräfte schlossen sich den Protesten an. In Algerien hat die Polizei eine Kundgebung der Opposition aufgelöst. Dutzende Demonstranten seien dabei verletzt worden, berichten Nachrichtenagenturen. Zudem habe die Polizei mehrere Personen festgenommen, auch einen führenden Oppositionellen. In Albanien soll eine von der Regierung eingesetzte Kommission untersuchen, wie es zu den gewalttätigen Protesten in der Hauptstadt Tirana kommen konnte. Dort waren gestern bei Demonstrationen 3 Menschen erschossen worden. Die Polizei hatte zuerst mit Gummigeschossen versucht, die Menschen in Schach zu halten. Dann hatte sie scharfe Munition eingesetzt. Ministerpräsident Salih Berisha warf der Opposition vor, sie wolle die Macht an sich reißen. Die sozialistische Opposition wiederum beschuldigte die Polizei, sie habe die Gewalt provoziert. In Istanbul sind die Gespräche über das umstrittene iranische Atomprogramm ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zeigte sich enttäuscht über den Ausgang des Treffens. Man habe keine wesentlichen Fortschritte erzielt, sagte sie vor Journalisten. Ein neuer Gesprächstermin wurde nicht vereinbart. An den zweitägigen Gesprächen hatten die fünf ständigen Mitgliedstaaten des UNO-Sicherheitsrates, Deutschland und Vertreter Irans teilgenommen. Das Ziel der Gespräche war, Iran dazu bewegen, kein Uran anzureichern, das für den Bau von Atombomben verwendet werden könnte. In Kitzbühel hat der Schweizer Didier Küsch eine hervorragende Leistung gezeigt. Er gewann die Abfahrt zum vierten Mal. Mehr zum Rennen und den anderen Sportereignissen des Tages von Juliette Schild.
Didier Küsch siegte in Kitzbühel überlegen, knapp eine Sekunde vor dem US-Amerikaner Bodie Miller. Dritter wurde der Franzose Adrien Theo. Mit seinem vierten Sieg egalisierte Didier Küsch den Rekord von Franz Klammer. Der Schweizer ist seit heute auch der älteste Fahrer, der je ein Weltcuprennen gewonnen hat. Ambrosi Hoffmann fuhr heute in Kitzbühel auf Platz 8, Silvan Zubricken wurde 13. Maria Riesch hat die Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo gewonnen. Die Deutsche siegte deutlich mit über 9 Zehntelsekunden Vorsprung auf Julia Mancuso und auf Lindsay Vonn aus den USA. Beste Schweizerin wurde Nadia Kammer als 5. Lara Gut fuhr auf Rang 8, Dominique Gysin schied aus. Simon Joch hat an der Snowboard-WM die Silbermedaille gewonnen im Parallelslalom. Schneller als Joch war im spanischen La Molina nur der Österreicher Benjamin Karl. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Hilde Katrin Engeli, die Schweizerinnen Franzi Megert Kohli und Patricia Kummer schieden im Viertelfinal aus. Beat Hefti und Thomas Lamparter haben an der EM im Zweierbob das Podest knapp verpasst. Die Schweizer wurden 4. Gold holte sich der Russe Alexander Subkov.
Das Wetter. Im Flachland und an den Voralpen hat es morgen erst Hochnebelfelder mit einer Obergrenze von rund 800 bis 1300 Metern. Tagsüber lockert sich der Hochnebel an vielen Orten auf. Sonst ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperatur im Norden mit Bise minus 2 Grad, im Süden gibt es mit Nordwind rund 6 Grad. Am Montag ist es im Norden wechselnd bewölkt bei 0 Grad, im Westen, im Süden und in den Alpen bleibt es ziemlich sonnig. Die Temperatur steigt im Tessin auf rund 6 Grad.
Weder links noch rechts, sondern vorn. Der alte CVP-Slogan könnte auch der neue sein. Die Partei macht sich vor den Wahlen Mut und die Grünen werben für eine nachhaltige Wirtschaft. Unser Schwerpunkt. Dann Trauer und Protest. In Tunesien bleibt die Lage instabil und die Islamisten hoffen auf Zuspruch. Blutige Zusammenstöße. In Albanien machen sich Regierung und Opposition gegenseitig dafür verantwortlich. Und Sehnsucht nach einstiger Größe. Österreich feiert Bruno Kreisky. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Das Wahljahr ist noch jung, doch die ersten Positionen sind bezogen, zumindest rechts und links. Schwieriger ist es für die politische Mitte, denn dort kämpfen gleich 4 Parteien um die Stimmen, darunter die CVP. Und sie muss sich nicht nur im Zentrum behaupten, sondern auch gegen rechts wehren, denn die SVP will vor allem im Ständerat zulegen und dort ist bisher die CVP die Nummer 1. Von der Delegiertenversammlung in Pratteln, Inlandredaktor Freddy Gasser.
Zu Gast im Kanton Basel-Land setzte die CVP zunächst auf die Kraft des einheimischen Humorschaffens, auf die Karte Schnitzelbank.
Der Thomas Müller ist wahr, ist er weg? Also für mich ist das schlimm. Ich habe den Dreck.
Der Übertritt des langjährigen Ostschweizer CVP-Politikers zur SVP hatte die CVP-Parteispitze schwer geärgert. Und so giftelte Präsident Christoph Darbele auch heute vor den rund 300 Delegierten gegen den großen politischen Gegner.
Wir brauchen kein Tränengas-Polizisteneinsatz da vor der Tür. Wir sind glücklich und frei.
meinte er in Anspielung auf die Gewalttätigkeiten rund um die gestrige Albis-Gürtli-Tagung der SVP. Was die CVP indes dringend braucht, ist eine Strategie für dieses Wahljahr, und zwar für gleich zwei Fronten. Im Nationalrat ist die Konkurrenz um die politische Mitte so groß wie noch nie. Andererseits will die SVP die CVP in deren Hausmacht angreifen, im Ständerat. Dort hält die CVP 14 Sitze, die SVP als wählerstärkste Partei aber bloß 6. Doch Dabele gab sich kämpferisch.
Wir wollen im Ständerat die Nummer 1 bleiben. Wir wollen 3 Sitze zusätzlich gewinnen im Nationalrat. Wir wollen 17% Wähleranteile.
Und das, obwohl die CVP seit den letzten Wahlen vor 4 Jahren laut SRG-Wahlbarometer sogar Wähleranteile verloren hat. Momentan wird sie auf unter 15% geschätzt. Hauptprofiteure bis anhin die jungen Mitteparteien BDP und GLP. Ja, es wäre nicht einfach, räumte der Aargauer Nationalrat Markus Zemp ein. Denn thematisch unterscheide sich die CVP von der BDP nicht wesentlich und von der GLP höchstens in der Energiepolitik.
Aber grundsätzlich liegen wir alle relativ nahe, und ich denke, wir brauchen eine neue Diskussion Zentrumspartei, die inhaltlich nicht nur geschlossen auftritt, sondern auch organisatorisch. Die Aufteilung auf 4 Parteien, das wird nichts bringen für die Zukunft.
Doch eine neue, quasi aus allen bisherigen zusammengeschlossene Mittepartei liegt zumindest Anfang des Wahljahres 2011 nicht im Gusto der CVP-Delegierten.
Das ist ein bestrickender Gedanke, aber ich denke, so weit kommt das nicht, weil wir, obwohl wir in der Mitte sind, doch ganz unterschiedliche Ideen und Möglichkeiten haben.
Ich denke, das ist nicht möglich. Man sieht schon in einer Volkspartei wie der CVP, dass es sehr unterschiedliche Strömungen gibt.
Also grundsätzlich ist die Frage berechtigt, wenn man es schaut, Rechts-Links-Gefüge in letzter Zeit.
Das geht nicht. Das kommt nicht gut raus. Die CVP ist selbstständig und wir sind selbstständig auch stark.
Nein. Die CVP ist eine starke Partei und so ist eigentlich gut.
Und auch thematisch zeigte sich bei der Parolenfassung über die Waffenschutzinitiative, dass ja in der CVP selber die Haltungen zum Teil weit auseinanderliegen. 110 Ja standen 149 Nein gegenüber. Trotzdem gibt sich Fraktionschef Urs Schwaller siegessicher. Im großen Kampf für die CVP im Ständerat könne sie die SVP sehr wohl in Schach halten, da es im Ständerat nicht um bloße Machtpolitik gehe.
Ich glaube, auch die Wählerinnen und Wähler haben begriffen, dass es diesen Ständerat braucht. Nicht nur als Vertreter der Kantone, aber auch den Ständerat, der vielleicht hier und da mit einer besonnenen Stimme in die Diskussion hineingeht und sagt, wir suchen Lösungen im Interesse für unser Land.
Und da spiele das Parteibuch nicht die zentrale Rolle.
Freddy Gasser. Grün sind die Grünen schon. Nun wollen sie echt grün werden und erst noch echt stark. Soweit ihr neuer Wahlslogan. 10% der Stimmen ist das Ziel. Punkten wollen die Grünen mit ihrem Kernthema der Umweltpolitik. Zum Kampf gegen neue Atomkraftwerke kommt ihr Einsatz für eine nachhaltige Wirtschaft. Dafür wollen sie eine Volksinitiative lancieren. Aus Winterthur, Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die Berner Nationalrätin Franziska Teuscher, Vizepräsidentin der Grünen Partei, machte den zahlreich angereisten Delegierten Mut fürs Wahljahr.
Unser grünes Potenzial ist riesig. Wir Grüne, wir haben etwas zu sagen und wollen das pfiffig vortragen.
Ihr Schlagwort fürs Wahljahr heißt «Grüne Wirtschaft». Mit ihrer Volksinitiative fordern die Grünen eine nachhaltige Wirtschaft, die schonend mit den Ressourcen Boden, Wasser, Luft umgeht. Bastien Giraud, Zürcher Nationalrat und Kopf der Initiative.
Wenn wir so wirtschaften, wie wir heute wirtschaften, dann übernutzen wir diesen einen Planeten, den wir haben. Das ist nicht nachhaltig, nicht zukunftsfähig, und auch für die Schweizer Wirtschaft wird das in Zukunft nicht möglich sein. Indien, China, diese Länder werden sich dagegen wehren, dass wir ihre Natur eigentlich verbrauchen.
Wenn heute alle Menschen auf der Welt den gleichen Lebensstil wie die Schweizer Bevölkerung hätten, so die Grünen, bräuchte es 3 Planeten Erde, um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Dieser ökologische Fußabdruck, eine Art Maßeinheit, sei viel zu groß. Die Grünen wollen deshalb die Wirtschaft radikal umbauen, weg von der Wegwerfgesellschaft hin zur Recyclinggesellschaft und Wirtschaft. Dieser Grundsatz soll in die Verfassung. Wie das Ziel einer grünen Wirtschaft erreicht werden soll, lassen die Grünen explizit offen. Damit bleibt das Hauptvehikel im grünen Wahlkampf reichlich abstrakt. Zudem dürfte es eine Herausforderung sein, der Schweizer Stimmbevölkerung ausgerechnet im Wahljahr schmackhaft zu machen, Verzicht zu üben. Für Parteipräsident Uli Leuenberger kein Problem.
Die Leute müssen einsehen, dass es eigentlich nicht ein Verzicht ist, es ist ein Plus. Wenn wir nicht mehr die Quartiere unserer Städte und die Dörfer heizen im Winter, weil die Häuser schlecht isoliert sind, wenn wir nicht in die ganze Welt in der kürzesten Zeit umherrennen, fliegen, fahren, gibt es auch eine andere Lebensqualität.
Stimmen aus der Delegiertenversammlung zeigen allerdings, dass nicht alle überzeugt davon sind, dass die Initiative auch wirklich Wählerstimmen bringen wird.
Das hoffe ich, obwohl mir bewusst ist, dass wir mit dieser Initiative neue visionäre Ideen propagieren. Es wird also eine sportliche Übung sein.
Für mich ist das auch ein bisschen abstrakt. Es ist ein guter Grundsatz, aber für mich fehlt ein bisschen die Umsetzung konkret.
Ich denke an sich, dass es ein gutes Wahlvehikel ist, aber im Moment hört man von allen Parteien, dass sie Volksinitiativen lancieren und ich habe ein bisschen Angst, dass es in dieser Schwemme von Volksinitiativen ein bisschen unterzugehen droht.
Direkte Konkurrenz erhalten die Grünen durch die SP, die mit ihrer Cleantech-Initiative die Energie aus erneuerbaren Quellen fördern will. Aber auch die CVP oder die grünliberale Partei bewirtschaften ökologische Themen. Der Berner Nationalrat Alec von Graffenried nimmt die Konkurrenz gelassen.
Das ist halt jetzt einfach unser Schicksal der Grünen. Wir waren eine kleine, marginale Bewegung und heute vertreten wir Positionen, die mehrheitsfähig geworden sind. Und wir werden dieses Potenzial uns besser erschließen, auch mit Hilfe dieser Initiative.
Mit ihrer eigenen Initiative beanspruchen die Grünen die Themenführerschaft in ihrem Kerngebiet Umweltschutz und wollen gleichzeitig Wirtschaftskompetenz signalisieren. Ob die Signale bei den Wählerinnen und Wählern ankommen, zeigt sich im kommenden Herbst.
In Tunesien wehen die Fahnen auf Halbmast. Die Menschen trauern um die Opfer, die während der Jasmin-Revolution bisher ums Leben gekommen sind. Daneben gehen die Proteste weiter. Unter dem Druck der Straße hat der interimistische Regierungschef Mohamed Ghannouchi gestern Abend angekündigt, dass er sich nach Neuwahlen aus der Politik zurückziehen wolle. Eine Woche nach der überstürzten Flucht des langjährigen Herrschers Ben Ali bleibt die Lage angespannt. Ich habe darüber mit unserem Maghreb-Mitarbeiter Beat Staufer gesprochen und ihn gefragt, ob es denn eine neue Qualität sei, dass heute erstmals auch Polizisten unter den Demonstranten waren, also die Helfershelfer des verhassten Ben Ali.
Ja, das ist auf jeden Fall eine neue Qualität. Es ist nicht klar, ob diese Polizisten das gemacht haben aus Überzeugung oder ob sie Angst haben, in den kommenden Tagen und Wochen auf der falschen Seite zu stehen. Man kann aber davon ausgehen, dass ein Teil dieser über 100.000 Polizisten durchaus auch gelitten haben unter dem mafiösen Treiben des Ben Ali-Clans und unter der systematischen Plünderung des Landes.
Von außen her hat man den Eindruck, dass die Tunesier alles daran setzen, dass diese Revolution wirklich zu einem Neuanfang wird, und zwar zu einem friedlichen. Stimmt das denn?
Das stimmt. Ich habe den Eindruck, dass die gebildeten Mittelschichten alles daran setzen, dass die Entwicklung auf eine geregelte Bahn kommt und nicht ausartet in blinder Zerstörungswut, in Abrechnungen und vielleicht auch in neuen Machtkämpfen. Diese Leute sind sich, so denke ich, bewusst, dass die gegenwärtige Lage sehr labil ist, dass sie immer noch kippen könnte, und sie versuchen alles daran zu setzen, dass das nicht stattfindet. Andererseits gibt es viele Leute, die eine unglaubliche Wut im Bauch haben und die jetzt handeln wollen, die zum Beispiel nicht wollen, dass die alten Minister, die noch unter Ben Ali gedient haben, weiter in dieser provisorischen Regierung bleiben.
Interimspremier Ghannouchi will sich nach den Wahlen zurückziehen. Zuvor sind bereits alle politischen Gefangenen freigelassen worden. Wie weit wird das wirklich als Geste der Versöhnung verstanden?
Das wird tatsächlich als Geste der Versöhnung verstanden. Die Frage ist einfach, ob diese Geste reicht. Denn es hat Leute, die sagen, wir können so nicht weitermachen. Ben Ali hat offenbar telefoniert noch vor wenigen Tagen mit dem Premierminister Ghannouchi. Die Leute haben Angst davor, dass Ben Ali die Lage im Land weiter aus Distanz aus Saudi-Arabien steuern könnte.
Die meisten der ehemaligen politischen Gefangenen sind Islamisten. Sie kommen quasi aus der Folterkammer heraus und wollen in der Politik mitreden. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass eine starke Kraft im Land jetzt präsent ist und ihre Ansprüche anmeldet. Unklar ist, ob diese Islamisten von außen kontrolliert werden und ob sie auch Instruktionen erhalten, Instruktionen beispielsweise ruhig und besonnen zu bleiben.
Ben Ali hat die Islamisten brutal unterdrückt und verfolgt. Auch deshalb hat ihn ja der Westen quasi als Garant der Stabilität hofiert. Rächt sich das jetzt?
Ja, das rächt sich jetzt, weil die Islamisten jetzt einen Bonus haben. Sie haben mit diesem Regime nichts am Hut. Sie haben sich gewehrt. Sie haben mit ihrem Blut auch bezahlt oder mit langen Gefängnisstrafen bezahlt. Man muss aber auch sagen, dass es ja auch Menschenrechtsaktivisten gegeben hat. Es hat kleinere Parteien gegeben, die haben sich ebenso stark gewehrt. Also die Islamisten sind nicht die einzige Kraft im Land, die für sich beanspruchen können, radikal und konsequent gegen das Regime von Ben Ali gewesen zu sein.
Die Islamistenparteien, die waren verboten, spätestens seit 1991 auch die Ennahda. Bei der letzten Wahl, als sie noch zugelassen wurden, haben sie ungefähr 17% der Wähler auf ihre Seite ziehen können. Wie stark schätzen Sie denn jetzt den Rückhalt von Islamisten ein?
Meine Informanten gehen davon aus, dass die laizistische Prägung von Tunesien sehr stark ist und dass vielleicht 2/3 bis 3/4 der Leute keinen islamistischen Staat wollen und auch eine solche islamistische Partei nicht unterstützen wollen.
Wir sprechen von den Islamisten als mögliche Gefahr. Sind wir da einfach überängstlich oder möglicherweise sogar ein Opfer von Ben Alis früherer Propaganda?
Ben Ali hat in der Tat immer versucht, die Gefahr der islamistischen Partei Ennahda hochzuschaukeln und vielleicht auch aufzubauschen. Aber die Ennahda, die hatte die klare Absicht, die Macht im Land zu ergreifen. Sie hat auch einzelne Attentate offenbar begangen. Und sie hat ein ganz klar islamistisches Weltbild gehabt. Daraus aber abzuleiten, dass die Ennahda eine radikal islamistische Partei wäre, das wäre meiner Ansicht nach falsch. Die Ennahda würde ich, wie sie sich heute präsentiert, als eher moderat islamistische Partei einstufen.
Einschätzungen von Beat Staufer. Der Umsturz hat Signalwirkung. Sie wollten Zustände wie in Tunesien, warf der albanische Regierungschef Sali Berisha gestern prompt der Opposition vor. Zuvor war es in Tirana zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen. 3 Demonstranten wurden erschossen. Seither beschuldigen sich Premier Berisha und Sozialistenchef Edi Rama gegenseitig des Mordes. Entsprechend explosiv ist die Stimmung. Walter Müller.
Die Gewalt brach gestern Nachmittag aus, als einige hundert Demonstranten mit Stöcken, Steinen und Molotow-Cocktails die Polizeiabsperrung überrannten, um den Regierungssitz zu stürmen. Die Soldaten der Nationalgarde schossen mit automatischen Gewehren in die Luft. Dabei brachen 2 Demonstranten tot zusammen. Noch ist aber nicht klar, woher die Todesschüsse kamen. 2 der insgesamt 3 Toten wurde aus nächster Nähe in die Brust geschossen, einem in den Kopf. Allerdings an einem anderen Schauplatz. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ministerpräsident Berisha sagte, die Demonstranten seien mit Waffen erschossen worden, die nicht zur Polizeiausrüstung gehörten. Zur Demonstration aufgerufen hat der Sozialistenchef und Oppositionsführer Edi Rama. Mitte Januar hatte ein Vizeministerpräsident der Berisha-Regierung wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten müssen. Über 20.000 Demonstrierende verlangten den Rücktritt der Regierung sowie Neuwahlen. Diese Forderung ist jedoch nicht neu, denn seit den Parlamentswahlen im Juni 2009 blockieren sich die regierenden Demokraten und die oppositionellen Sozialisten. Die Demokraten hatten die Wahlen mit einem hauchdünnen Vorsprung gewonnen. Edi Rama, der auch Tiranas Bürgermeister ist, anerkennt das Wahlresultat nach wie vor nicht und will angeblichen Wahlbetrug untersucht haben. Darauf will Regierungschef Berisha nicht eingehen. Und da Anfang Mai bereits Gemeindewahlen anstehen, erhöht Edi Rama den Druck, denn er kämpft um seine Wiederwahl als Bürgermeister. Die Sozialisten wollen nach dem heutigen Trauertag weitere Großdemonstrationen organisieren. Aber auch Ministerpräsident Sali Berisha kündigte heute eine Gegendemonstration seiner demokratischen Partei in Tirana an. Das beste Rezept also für eine weitere Eskalation in Albanien.
Walter Müller. Und hier noch ein Hinweis. Saudi-Arabien gilt für viele im Westen als finsteres, verschlossenes Land. Tatsächlich ist im Königreich am Golf vieles anders als sonst wo in der Welt. Doch hinter hohen Mauern und schwarzen Schleiern tut sich mehr, als wir wahrnehmen. Zögerlich öffnet sich das Land gesellschaftlich und rapide modernisiert es sich wirtschaftlich. Saudi-Arabiens langsame Ankunft in der Gegenwart ist Thema unserer Wochensendung International, morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit hier auf DRS 1. Man nannte ihn Volkskanzler, Sonnenkönig, ja sogar Zauberer. Dieser Tage feiert Österreich in seltener Eintracht den ehemaligen Kanzler und SPÖ-Vorsitzenden Bruno Kreisky. Es gibt Ausstellungen, Podien und selbst einen Staatsakt. Als einer der wenigen österreichischen Staatsmänner der jüngsten Geschichte ist Kreisky heute selbst Schulkindern noch ein Begriff. Eine groß angelegte Umfrage ergab, dass 59% der Österreicherinnen und Österreicher ihn sogar für den bedeutendsten Bundeskanzler halten. Heute wäre Kreisky 100 Jahre alt geworden. Joe Schelbert.
Er kam aus dem Großbürgertum, war Sozialist, Jude, Intellektueller, eitel, gescheit und nicht selten autoritär. Sein Glanz strahlte auch auf Österreich, dessen Geschichte sich wiederum in ihm spiegelte. Geboren noch in der Monarchie, wuchs Bruno Kreisky auf in der Ersten Republik, diesem Reststaat des untergegangenen Habsburgerreiches, und wurde Sozialist und Patriot. Bruno Kreisky kämpfte für diesen Staat, den die Mehrheit der Bevölkerung ablehnte, und sah es fortan als seine Aufgabe an, das kleine Österreich zu erhalten und aufzubauen.
Es war ein Staat, den die allermeisten nicht wollten. Und ich habe das einmal so formuliert, dass ich gesagt habe, der eine Teil der Menschen unseres Staates trauerte um ein versunkenes Reich und der andere träumte von einem neuen.
Diese Auseinandersetzung in der Zwischenkriegszeit zwischen Habsburg-Nostalgie, sozialistischer Utopie und dem aufkommenden Faschismus haben ihn intellektuell und lebenswirklich geprägt. Erst warfen ihn die Austrofaschisten und dann die Nazis ins Gefängnis. Als er nach dem Krieg aus dem Exil in Schweden zurückkam, beharrte er darauf, dass er als Sozialist und nicht als Jude verfolgt worden sei und betrieb im Gegensatz etwa zu Simon Wiesenthal gegenüber den Nazis bewusst eine Aussöhnungspolitik. Und er versuchte, die Deutsch-Österreicher Großzügigkeit zu lehren, etwa die slowenische Minderheit in Kärnten zu fördern, statt diese durch immer neue Gesetze dazu zu bringen, sich zu verleugnen, weil sie als Slowenischsprachige diskriminiert wurden.
Ich möchte gleich eines sagen. Mit einer Minderheit so umzugehen, dass man immer wieder ihre Rechte danach regelt, wie sehr sie sich dezimiert, halte ich für falsch. Hier muss das Mehrheitsvolk einen Akt der Generosität setzen.
Kreisky appellierte vergeblich, wie die Geschichte zeigte. Vergeblich auch sein Versuch, zusammen mit Willy Brandt und Olof Palme zwischen den USA und der Sowjetunion einen neuen Weg zu gehen. Unvergessen, wie er als Jude Israels Besatzungspolitik kritisierte und nachhaltig seine Modernisierung Österreichs. Ausbau der Infrastruktur, Fristenlösung, 40-Stunden-Woche, Frauenförderung, Gratisbildung für alle, Entkriminalisierung der Homosexualität und Ausbau des Sozialstaates. Und geprägt durch die Erfahrung der Zwischenkriegszeit unternahm er alles, um Vollbeschäftigung zu erreichen.
Und wenn mich einer fragt, wie denn das mit den Schulden ist, dann sage ich ihm das, was ich immer wieder sage. Dass mir ein paar Milliarden mehr Schulden weniger schlaflose Nächte bereiten, als ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr bereiten würden.
Als seine SPÖ bei der Wahl 1983 die absolute Mehrheit verliert, tritt er zurück. Nach mehr als 30 Jahren in der Regierung, zuerst als Staatssekretär, dann als Minister und schließlich als Kanzler. Eine Koalition will er sich nicht antun. 1987 gibt er auch den Ehrenvorsitz der SPÖ zurück. Die Partei ist ihm, dem Sozialisten, zu sozialdemokratisch geworden. Bruno Kreisky stirbt 1990. Kurz vor seinem Tod sagt er in einem Interview: Ich habe mein Leben wirklich geliebt, weil ich immer wieder aufgefordert wurde, mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen und gleichzeitig doch zu träumen.
Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.